Ich überlege mir gerade, wenn das die Gemeinde dem Bräutigam mal so sagen würde. Es tut mir leid, wie alles so gekommen ist. Ich hoffe, dass dann nicht der Satz kommt, ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Aber eine Änderung würde reinkommen, wenn die Gemeinde wach würde und sagt, wo sind wir hingekommen? Es geht weiter in dem Thema, die Braut, die sich nicht traut. Und ich habe das Vorrecht hier gehabt, ich habe ein Einzelzimmer. Ich habe also niemanden im Zimmer gehabt, der gebrummt hat und der mich um den Schlaf hätte bringen können, dachte ich. Und ich dachte auch, ich kann ganz gut schlafen, aber mitten in der Nacht hat Gott mich aufgeweckt. Das ist für mich eigenartig, ich brauche meinen Schlaf und ich liebe auch meinen Schlaf. Aber mitten in der Nacht, es war frühen Morgen, sehr, sehr früh, also für mich noch mitten in der Nacht, war es wirklich wie ein Aufwecken und ich musste aufstehen und musste mich an den Schreibtisch setzen und musste Dinge aufschreiben. Plötzlich kamen Dinge rein, die ich heute Morgen sagen soll und die gar nicht so in mein Konzept erstmal passten. Aber ich war gehorsam und habe diese Dinge aufgeschrieben und habe so nochmal alles, das, was ich sagen wollte, ein bisschen umgeschrieben. Nicht ein neues Thema, aber es sind einfach neue Gedanken reingekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht möchte Gott einzeln heute Morgen nur etwas sagen. Das Erste, was gekommen war, was ich aufschreiben sollte, nochmal die Erinnerung, was wir gestern hatten. Die Gemeinde aus der Sicht des Vaters. Die Braut, deine Gemeinde aus der Sicht des Schöpfers, aus der Sicht des Vaters, aus der Sicht des Bräutigams. Wir haben gestern ja einige Dinge dazu gehört. Und ich möchte dich einfach nochmal daran erinnern, wie Gott die Gemeinde sieht. Und dir das einfach nochmal sagen. Ihr, die Gemeinde, sie ist teuer erkauft. Wir haben gestern gehört, er hat sein Leben dafür gelassen. Nicht mit Gold und Silber, da hätte Gott eine Menge von gehabt. Aber mit dem Blut, mit dem Leben seines Sohnes. Die Gemeinde ist wertvoll, sehr wertvoll. Die Gemeinde ist etwas ganz, ganz Besonderes. Auch deine Gemeinde. Nicht nur der weltweite Leib Christi, sondern auch die Gemeinde, da wo du herkommst. Die Gemeinde, die Braut, ist einzigartig. Die Gemeinde ist unschlagbar. Mit Jesus zusammen ist ein unschlagbares Team. Wir haben gestern gehört, dass Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten. Da steht nicht, ja, die Pforten der Hölle werden da nicht eindringen, sondern sie werden die Gemeinde nicht aufhalten können. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist Gemeinde, die nach vorne geht. Und die Verheißung heißt einfach, ihr seid unschlagbar. Ihr habt Zukunft und Hoffnung. Ich erinnere euch an das große Bild, vor Grundlegung der Welt, bis in Ewigkeit gedacht, die Braut, die geschmückt wird. Ihr seid Erben von dem Vater. So, das kannst du jetzt hören und sagen, klingt gut, ja, toll. Aber du musst das auf deine Gemeinde übertragen. Meine Gemeinde ist teuer erkauft. Meine Gemeinde ist wertvoll. Meine Gemeinde ist etwas Besonderes. Meine Gemeinde ist einzigartig. Meine Gemeinde ist unschlagbar. Meine Gemeinde hat Zukunft und Hoffnung. Und meine Gemeinde ist eine Erbschaft. Da ist Erbe vom Vater. Und ich möchte dir das auch noch so ganz persönlich sagen. Nimm das auch für dich persönlich. Du bist Teil der Gemeinde. Du bist Gemeinde. Und es wird wichtig sein, diese Dinge auch für dich ganz persönlich zu nehmen. Sprich dir das auch mal selber persönlich zu. Ich bin teuer erkauft. Ich bin wertvoll. Weißt du das? Ich bin etwas ganz Besonderes. Ich bin einzigartig. Ich bin unschlagbar. Mit Jesus bist du ein unschlagbares Team. Ohne mich, hat Jesus gesagt, könnt ihr nichts tun, aber mit ihm zusammen bist du unschlagbar. Du hast Zukunft und du hast Hoffnung und du hast ein unglaublich reiches Erbe. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob ich die Dinge theoretisch alle weiß aus der Bibel und gelesen habe. Als ich so im Lobpreis eben mich umgeguckt habe, so im Saal so ein bisschen, habe ich so die ganzen Sprüche hier gesehen, alle über Jesus. Jesus, unsere Erlösung, Jesus, unsere Hoffnung, Jesus, die Wahrheit, Jesus, das Leben. Klingt alles toll und du wirst es vielleicht auch bejahen. Du bist ja Kind deiner Gemeinde, seit dem Töpfchen kennst du das alles. Du hast das schon von klein auf alles gehört. Aber es ist ein Unterschied, wenn du dir das auch persönlich sagst. Jesus, meine Erlösung. Jesus, meine Hoffnung. Jesus, mein Leben. Jesus, mein Weg. Jesus, mein Sieger. Dass das so ganz persönlich für dich gilt. Und dann kommt eine neue Dynamik in dein Leben rein. Du kommst vielleicht aus einer Gemeinde, wo du sagst, Mensch, ich bin alleine hier hingekommen. Gestern hat mich einer angesprochen, ich bin ja ganz alleine hier hingekommen. Vielleicht ist dein Jugendkreis besteht aus 5 Leuten. Vielleicht kommst du aus einer dynamischen Gemeinde. Vielleicht kommst du aus einer Gemeinde, die vor sich hin stagniert. Aber es ist wichtig, dass du weißt, mit dir kann Neues beginnen. Das war das Erste, was Gott wollte, dass ich euch nochmal weitersage. Dann kam ein Bibeltext aus Epheser 2, ein Gebet. Ich möchte das für euch beten. Ein Gebet, das Paulus für die Christen damals in Ephesus gebetet hat. Er saß im Knast, die Situation der Gemeinde sah nicht rosig aus. Und er hat den Epheserbrief geschrieben, es ist ein Brief über Gemeinde. Und er lässt ein bisschen Anteil geben an dem, was er, wie er betet. Wie er über seine Gemeinde nachdenkt. Und die Gemeinde damals hatte auch viele Flecken und Runzeln. Ihr kennt ja aus den Briefen, was da in den Gemeinden teilweise los war. Das war auch der Anlass für die Briefe. Und deshalb hat Paulus die ganzen E-Mails verschickt dann eben, dass er dann an verschiedene Situationen reingeschrieben hat und hat dann Dinge deutlich gemacht. Und er betet. Hör mal einfach zu, Epheser 1. Ich danke meinem Gott und ich bete ständig für euch. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Einsicht, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiche und herrliche Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete weiter, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht, jede Herrschaft und über alles und über alle anderen in dieser und in der zukünftigen Welt. Und Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde gesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. So betet ein Mann, wenn er über Gemeinde nachdenkt und sagt, Gott, mögen sie doch begreifen, mögen sie doch erkennen, alles das, was ich ihnen gesagt habe, was ich sie gelehrt habe, was ich ihnen geschrieben habe, dass sie das begreifen. Und das ist wichtig. Wir Christen wissen so viel, theoretisch. Du kannst die Bibel studieren, theoretisch, aber du musst es auf dein Leben anwenden. Das ist das Entscheidende. Dieses Gebet sollte ich euch weitersagen. Und dann kam plötzlich ein Satz. Erweck mir die Helden. Ich dachte, der Satz klingt gut, aber soll ich das weitersagen? Und immer wieder kam dieser Satz. Erwecke die Helden. Und bevor ich auf diesen Satz eingehen möchte, möchte ich dir eine persönliche Frage mal stellen. Stell dir mal vor, du bist in der Lage, eine neue eigene Gemeinde zu gründen. Es gibt ja Leute, die haben so die Gene in sich, Gemeindegründer zu sein. Die haben eine Vision, Impulse. Stell dir mal vor, du könntest eine neue Gemeinde, du fährst in irgendeine neue Stadt und kannst eine neue Gemeinde beginnen. Wovon träumst du? Wie müsste diese Gemeinde sein? Denk jetzt nicht an alles das, was du schon so erlebt hast, sondern wovon würdest du träumen? Wie müsste deine Gemeinde sein? Vielleicht sitzt du aber hier und sagst, oh, ich könnte keine Gemeinde gründen. Dann stell dir einfach mal vor, du gehst in eine neue Stadt, du gehst irgendwo hin. Wie müsste die Gemeinde aussehen, wo du hingehst? Wonach würdest du suchen? Wenn du sagst, ja, die müsste genauso sein wie unsere, okay. Aber es kann sein, dass du einen anderen Traum hast. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich bin noch gar nicht so Teil der Gemeinde, ich bin hier als Gast und ich fühle mich da noch so gar nicht wohl, ich kenne Gott noch gar nicht persönlich. Dann würde ich dich fragen, wie müsste eine Gemeinde aussehen, wo du hingehen würdest regelmäßig? Dass du Sonntag den Hintern hochkriegst, aus dem Bett kommst und irgendeine Gemeinde gehst. Wie müsste die aussehen? Denn das macht man ja nicht freiwillig. Also, entweder du kannst eine Gemeinde gründen oder du gehst in eine Stadt und suchst eine Gemeinde, eine neue Gemeinde, wie müsste die aussehen? Oder du denkst einfach, so und so müsste es sein. Setzt euch mal zu dritt zusammen, so wie ihr sitzt und tauscht euch mal aus. Ob als Gemeindegründer oder als Gemeindebesucher. Denkt mal ein paar Dinge, wie müsste die sein? Wovon träumt ihr? Wie würdet ihr euch Gemeinde vorstellen? Einfach mal so ein paar Impulse, wie Gemeinde aussehen müsste in euren Augen. Ihr habt jetzt so 3-4 Minuten Zeit dazu. Nur träumen, keine Diskussion. Also nicht sagen, boah, Blödsinn, so darf die doch gar nicht sein. Sondern einfach nur Träume weitergeben. So, lass den anderen auch mal reden. Okay. Einige können gar nicht aufhören zu träumen. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, es ist viel heller geworden hier im Raum. Strahlende Gesichter, strahlende Augen. Aber bevor du jetzt wieder einnickst und sagst, ja gut, war ein netter Traum, wie ich Gemeinde mir denken würde und morgen gehe ich zurück in meinen Verein und das war's dann mit dem Traum, dann gehe ich zurück in den Albtraum. Ich möchte dir Mut machen, daran festzuhalten. Ich bin davon überzeugt, dass vieles, was jetzt ebenso gesagt wurde, auch der Traum Gottes ist. als er vor Grundlegung der Welt mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie sie zusammensaßen und über Gemeinde nachgedacht haben. Das ist die Vision Gottes, wie Gemeinde sein sollte, wovon du geträumt hast. Viele Dinge von denen. Davon bin ich überzeugt. Aber die Frage ist, müssen wir uns mit dem, was wir in Realität da haben, müssen wir uns zufrieden geben? Ich komme zurück zu diesem Satz, erweckt mir die Helden. Und ich habe gebeten, habe gesagt, Gott, was meinst du damit? Und plötzlich tauchte mir eine Geschichte auf die wäre ich selber nie gekommen, aus Richter 6, die Berufung von Gideon. Von einem einzelnen Menschen. Ich kann das nur ganz kurz erzählen, weil das passte gar nicht in mein Konzept eigentlich rein, dachte ich. Aber ich denke, es passt doch rein. Vielleicht ist es nur für dich persönlich. Die Situation von Gideon war so, Israel, das war in der Richterzeit, Israel hatte noch keine Könige. Sie lebten in einer ganz schwierigen Situation. Die Feinde, die Midianiter, kamen regelmäßig in ihr Land. 7 Jahre lang sind sie immer wieder gekommen zur Zeit der Ernte, mit ihren Kamelen, mit ihren Tieren. Und sie haben alles, was nicht nied- und nagelfest war, weggeräumt und haben die Ernten mitgenommen. Und was sie nicht mitnehmen konnten, haben sie verbrannt. 7 Jahre lang hatte Israel nichts zu beißen. Alle Vorräte gingen zurück und sie lebten richtig ein ganz schlechtes Leben. Und dann besannen sie sich mal wieder auf Gott. So in Notzeiten denkt ja der Mensch wieder an Gott. Und sie fingen wieder an zu beten. Und in dieser Zeit kommt der Engel, so ist es in Richter 6 beschrieben, der Engel kommt zu einem Mann namens Gideon. Wir kennen ihn vielleicht von der Gideon-Bibel her in den Hotels. Wir kennen Gideon als großen, mächtigen Führer seines Volkes. Aber zu der Zeit war er ein junger Mensch. Und er sitzt irgendwo im Keller in einer Kelter, wo man normalerweise Wein gepanscht hat oder Wein getreten hat. In so einer Kelter wurde Wein zubereitet. Aber seit 7 Jahren gab es keinen Wein mehr. Selbst beim Aldi und Lidl nicht mehr in Israel. Also sie hatten keinen Wein mehr. Die Kelter stand leer. Und der Gideon hat sich so ein bisschen Weizen an die Seite genommen, um seine kleine Familie zu ernähren. Das hat er heimlich gemacht. Und so ist er da in dieser Kelter, in diesem Loch, guckt ab und zu mal raus, ob nicht die Midianiter gerade vorbeikommen, weil das war lebensgefährlich, sein Job. Und dieser ängstliche junge Mann drischt da sein Weizen in aller Ruhe, unterbricht immer wieder seine Arbeit, guckt wieder raus, drischt wieder ein bisschen, um am Abend ein bisschen fürs Brot nach Hause zu bringen. Und plötzlich steht der Engel Gottes vor ihm. Ich denke mir, Gideon rutscht das Herz in die Hose. Zum Glück hat der Engel nicht angeklopft. Und dann sagt er einen Satz zu ihm. Gott ist mit dir, du streitbarer Held. Und über diese Anrede bin ich gestolpert. Was mag der Gideon gedacht haben? So nach dem Motto, ich glaube, du bist an der falschen Adresse hier. Wieso nennst du mich streitbarer Held? In der Bibel, in der englischen Bibel steht hier Mighty Hero. So spricht der Engel ihn an. Hey, du streitbarer Held. Gott ist mit dir. Und dann entwickelt sich ein Gespräch und Gideon sagt ihm, hör mal, ich von nichts Ahnung. Ich, junger Mann, bin hier in der Familie, bin der Letzte, bin also nicht der Erstgeborene, sondern der Letzte in einer kleinen, unbedeutenden Familie. Und in unserem Dorf ist kaum was los. Und ich gehöre zu einem Stamm, der Manasse-Stamm, der war noch so einer der unteren Stämme, kein bedeutender Stamm, also ganz unten an der Kette. So ähnlich wie du dich vielleicht fühlst, wenn du in eine Gemeinde denkst. Irgendwo, ich kann noch nichts dran ändern. Und da kommt der Engel und sagt, du bist ein streitbarer Held. Das ist, wie Gott uns sieht. Das ist die Sicht Gottes über dein Leben. Du hast deine eigene Sicht und sagst, ich kann nichts ändern. In meinem Jugendkreis ist nichts los. Ich habe keine Begabung, ich bin kein Lobpreisleiter, ich kann keine Gitarre spielen, ich kann nichts. Es könnte sein, dass Gott dich heute Morgen anspricht und sagt, in meinen Augen bist du das. Wertvoll, einzigartig, was Besonderes, unschlagbar. Kannst du das für dein Leben annehmen? Kannst du das für deine Lebenssituation annehmen? Vielleicht bist du derjenige, der die Wende in deine Gemeinde bringt. Vielleicht bist du derjenige, der die Wende in deinen Jugendkreis bringt. Und du würdest am liebsten sagen, ach nee, lass mal, ich kann gar nicht gut reden. Ich bin der Jüngste, ich werde sowieso nicht ernst genommen. Ich habe so ein paar Gedanken mal reingebracht, haben sie mich alle ausgelacht. Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen an diesem Wochenende ansprechen will. Und dich anspricht, du streitbarer Held. Mighty Hero. auch wenn du das überhaupt nicht fühlst. Weil Gott ist dabei, die Gemeinde neu zu erwecken. Denn die Gemeinde ist in einem nicht so guten Zustand. Das, was Gideon zur Zeit seiner Zeit erlebt hat, erleben viele Leute heute auch. Ich habe gestern gesagt, ich rede nicht über die Gemeinde weltweit, sondern ich rede die Gemeinde in unseren Regionen. Also in eurer Region, für mich ist das Bayern, also alles, was ab Frankfurt ist, ist für mich Bayern. Und kurz danach fängt Ostfriesland an und ich lebe in dem einzig Teil dazwischen. Nein, okay, was immer ihr seid, ihr kennt eure Region. Dass Gott etwas vorhat und dass Gott etwas in dein Leben bewirken will. Mich hat das damals getroffen, als ich die erste Predigt von einem Menschen gehört habe, der mein Leben umgekrempelt hat. Das war 1993. Ich war 2 Jahre Pastor einer kleinen Gemeinde. Damals, es waren 35 Leute, die uns berufen hatte, eine ganz kleine Truppe von Menschen. Und ich war so einigermaßen glücklich mit so einem doppelten Hauskreis, also in dieser Größe waren wir so zusammen. Und ich war 2 Jahre schon in dieser Gemeinde. Und ich bin auf einen Kongress gefahren, 1993. Und dort hat ein Mann gepredigt, den in Deutschland keiner kannte. Auch dessen Gemeinde keiner kannte. Aus Amerika. Und wir saßen da. Es war der erste Auftritt, erste Mal von Bill Hybels. Willow Creek kannte keiner. Und in diesem Kongress ist in meinem Herzen, und ich weiß von vielen anderen Kollegen auch, eine Saat gesät worden. Wie man Gemeinde auch sehen kann. Wie Gemeinde auch sein kann. Und es ging diesem Menschen, der ja heute weltweit bekannt ist, nicht darum zu sagen, wir Amerikaner, wow, wir haben was Großes, was Großartiges, überhaupt nicht. Es kam so viel Demut rüber, aber er hat uns einen Blick geöffnet, wie Gott seine Gemeinde sehen kann. Und was passieren kann, wenn Gemeinde wach wird. Wenn Gemeinde aus dem Tiefschlaf rauskommt. Und wenn sie die Welt um sich wieder wahrnimmt. Und wenn sie ihren Stand einnimmt. Und wenn sie wieder aufsteht. Und wenn sie das, was sie eigentlich sein soll, Licht und Salz und die Grundfeste der Wahrheit und all die Dinge, die wir hier gelesen haben oder die wir lesen im Wort Gottes, wenn sie diesen Stand wieder einnimmt. Und das hat in mir einen Traum freigesetzt, eine Vision. Und ich bin jetzt seit 18 Jahren in dieser Gemeinde. Der hat sich fast verzehnfacht. Wir träumen einen Traum. Und wir erleben das. Und nach wie vor sind wir in einer Entwicklungsarbeit. Und ich bin begeistert davon. Aber es hat begonnen, als Gott jemanden benutzte. Und ich saß da, einer von vielen, ich weiß noch genau, ich saß ganz, ganz weit hinten in der Halle. So ein Pastor einer kleinen Truppe von Menschen. Aber irgendetwas ist 1993 passiert. Und irgendwas ist wach geworden. Und es kann sein, dass dieses Wochenende genauso dich berührt. Dass du hier sitzt, hast vielleicht eine ganz andere Braut im Kopf gehabt, als du hier hingekommen bist. Und wirst plötzlich mit Gemeinde konfrontiert. Wirst mit Schönheit konfrontiert. Wirst aber auch mit einer Gemeinde konfrontiert, die im Tiefschlaf vielleicht ist. Vielleicht erlebst du das. Das ist ja der Titel heute. Dornröschen im Tiefschlaf. Du sagst vielleicht, oh, so schön bunt ist es in meiner Gemeinde, aber nicht. Okay, dann nimm mir das Bild. Vielleicht mehr die Realität. Die Braut, die ins Alter gekommen ist. Gemeinde, die vor sich hin döst. Vielleicht spreche ich jetzt nicht von deiner, aber vielleicht spreche ich auch von deiner Gemeinde. Die Situation der Gemeinde heute ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und viele Gemeinden sind in Tiefschlaf. Sie kriegen nicht mit, was um sie herum passiert. Sie kriegen oft nicht mit, dass wir in einer mittlerweile nachchristlichen Zeit leben. Und dass der Wind sich längst gedreht hat in unserem Land. Und dass so Leute, die hier vorne standen, von der DMG oder von Bibelschulen, heute sehr, sehr kritisch gesehen werden. Ihr habt vielleicht einige Kommentare oder einige Filme im Fernsehen gesehen, Frontal oder Panorama. Dass so Leute, die sagen, ich gehe für Jesus in die Welt und ich sterbe sogar für Jesus, die sind sofort auf der Seite der Fundis, die sind auf der Seite der Islamisten und der Fundamentalisten. Das wird heute alles so zusammengeworfen. Wir leben in einem nachchristlichen Zeitalter. Die Gemeinde kann sich nicht mehr auf christliche Werte zurückgreifen. Das ist nicht mehr das christliche Abendland, in dem wir sind. Und die Gemeinde kriegt das oft nicht mit. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Heute Abend ist ein Seminar, geht dahin, postmodernes Denken. Es ist unglaublich wichtig zu wissen, wie eure Freunde, wie die Gesellschaft um uns herum mittlerweile denkt. Und die Gemeinde träumt und schläft vor sich hin und kriegen das überhaupt nicht mit. Wir erleben Gemeinden, die total zersplittert sind. Es gibt Gemeinderichtungen, wie die Brüdergemeinde, die damals angetreten sind mit einem großen Traum. Eine Gemeinde, ein Leib. Und heute sind sie zersplittert in Tausende von Gruppen. Die spalten sich immer wieder neu. Die Welt macht sich darüber lustig. Wir haben Gemeinden, die überall auf dem Rückzug sind. Ich komme jetzt aus dem Bund der Baptisten. Rückzug, wo man nur hinsieht. Eine wachsende Gemeinde, wie wir sie haben, steht unter Verdacht, irgendwas läuft da nicht richtig. Wachsende Gemeinden müssen sich entschuldigen. Die Gemeinden sind auf dem Rückzug. Sie stagnieren entweder. Es gibt Gemeinden, die sind noch groß genug, die leben vom Gemeindeinzucht, also immer nur eigener Nachwuchs. Aber da kommt von außen nichts mehr rein. Und sie dösen vor sich hin. Aber ich kenne Gemeinden, die sind dabei. Einer hat schon die Hand am Lichtschalter. Die müssen Schluss machen. Die lösen sich auf. Das ist der Zustand. Im Tiefschlaf. Und wir brauchen Leute, die Gemeinde wachrütteln. Die Gemeinde ist gelähmt, verwirrt. Teilweise auch verblödet. Ich muss das so knallhart mal sagen. Manchmal spreche ich mit Leuten, mit Gemeindeleitung und sag, womit beschäftigt ihr euch zurzeit? Was ist euer Hauptthema? Dann höre ich so Sachen, ja, bei uns ist im Augenblick aktuell die Frauenfrage. Und ich sage, hallo, worüber redet ihr? Ja, es geht darum, ob die Frau außer zum Gähnen auch den Mund aufmachen darf in der Gemeinde, ob sie irgendwas sagen darf und so weiter. Und ich packe mir nur an den Kopf und schüttel den Kopf. Damit beschäftigen die sich. Schlafen vor sich hin mit irgendwelchen Fragen und sie wundern sich. Oder wundern sich nicht, weil sie ja schlafen. Dass so viel kaputt geht. Dass Menschen die Gemeinden verlassen. Rückzug auf allen Fronten. Disteln und Dorn. Es ist wie bei Dornröschen. Ihr kennt, ich gehe mal von aus, ich muss euch die Geschichte ja nicht erzählen. Ne? So, die sich da. Irgendwo gab es da so einen Fluch und die sollte sich an der Spindel stechen. Ich glaube mit 15 irgendwie hat sie dann da in diesen, war doch immer reingepackt in diesen Dorn und war auf jeden Fall vergiftet und fiel in Tiefschlaf und um sie herum so alles im Tiefschlaf. Und ich kenne auch so die Bilder von früher, so aus den Märchenbüchern. Da hat man so drauf geguckt, da sah alles irgendwie ganz normal aus. Als wenn da der Bäcker schlief ein und der eine war am Herd und irgendwo so, die schliefen alle ein bei ihrer Arbeit. Und das hat mich daran erinnert, wenn ich manchmal in Gemeinden komme. Es sieht so aus, als wenn da Leben ist. Da wird Kaffee gekocht und da ist irgendwie wuseliges Leben, die Liederbücher werden ausgegeben. Also es sieht alles nach Leben aus und irgendwo bist du da und denkst trotzdem, es ist irgendwie erstarrt, es ist leblos. Es ist irgendwie, als wenn nichts mehr lebt. Die Leute nehmen ihren Platz ein, ihren Stuhl ein, den sie selbst gespendet haben. Darf kein anderer darauf sitzen. Und irgendwie, das ist so Gemeindeleben. Wir sind eben unser Gemeindeleben. Aber ich sage das mit ganz wehem Herzen. Es lebt doch nicht mehr. Das ist ein Tiefschlaf. Und dann beschäftigen sich mit irgendwelchen abstrusen Gedanken. Und sie kriegen nicht mit, was läuft. Und was wir brauchen, sind Menschen, die wach werden. Und ich möchte euch das kurz nochmal aufzeigen, warum wir so gelandet sind. Ihr kommt aus einer erwecklichen Gemeinde. Wir haben da vorhin auch drüber gesprochen. Es gab mal eine Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, dass euer Bund, dass ihr die gesamte Kinder- und Jugendszene geprägt habt. In der ganzen Region. Kindergärten gebaut habt, Schulen, alles Mögliche geprägt habt. Und da müsst ihr zurück. Und da müsst ihr wieder hin. Und zwar mit dir. Mit dir kann Neues beginnen. Guck jetzt nicht auf den Jugendleiter oder auf irgendjemanden Verantwortlichen, sondern es könnte sein, dass das Licht Gottes auf dein Leben fällt. Und denk nochmal an Gideon. Dass du nicht da sitzt und sagst, ach, ich? Nee, lass mal. Ich glaube, dass Gott auf Einzelne sein Auge geworfen hat. Weißt du, wie das funktioniert? Wie der Kreislauf der Erweckung ist? Das will ich euch zeigen, warum wir so gelandet sind, da wo wir sind. Weißt du, was Erweckung ist? Kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Erweckung sind Zeiten, wenn Christen lebendig werden. Wenn Gott seinen Geist gibt in deine Gemeinde, in eine Region, in ein ganzes Land und alles wacht auf. Erweckung fängt in der Regel nicht in der Welt an, sondern fängt in der Regel in der Gemeinde an.